Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Unternehmensplanung Teil 3. Im letzten Beitrag haben wir uns, oder in den letzten Beiträgen, muss ich ja schon sagen, haben wir uns über die Unternehmenszukunft, die Notwendigkeit von Planungen unterhalten. Und der Fokus lag gerade im letzten Beitrag auf dem Thema Ertragsplanung. Ich hatte Ihnen 15 exemplarisch ausgewählte Fragen zur Gewissenserforschung aufgelistet, die ja eigentlich dazu führen sollte, das Unternehmen mal durchzudenken, um zu überlegen, wie können denn die nächsten Jahre ertragsmäßig laufen. Heute möchten wir mit Ihnen das Thema Finanzplanung einmal in den Mittelpunkt der Betrachtung legen. Eine Beschäftigung mit der künftigen Liquiditätslage, und ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Hörerin oder Hörer nicht der gleichen Ansicht ist, ist sehr zielführend, denn es macht aber nur dann Sinn, das umzusetzen, wenn Sie mit dem Planungsprozess der Ertragslage abgeschlossen haben. Also es gilt nach wie vor, zunächst Ertragplan, dann die Liquidität, denn die überwiegenden Transaktionen aus der Ertragsplanung, ich darf mal exemplarisch die Umsatzerlöse nennen, die wirken sich dann zeitverzögert als Einnahmen auf die Finanzplanung entsprechend aus. Kommen wir mal zu einigen Ideen oder Fragen zur Gewissenserforschung im Punkt Finanzplanung. Nach wie vielen Tagen beispielsweise konnten Sie in der Historie den Geldeingang Nachstellung der Abschlagsrechnung oder der Ausgangsrechnung erwarten? Das ist übrigens das Thema hier der Debitorenlaufzeit, was hintersteht. Ist diese Debitorenlaufzeit, die Sie aus der Historie haben, in die Zukunft so übertragbar? Oder müssen nicht Änderungen des Zahlungsverhaltens bzw. Zahlungsmodalitäten berücksichtigt werden? Ganz wichtiger Punkt übrigens, also Thema, wenn sich das Zahlungsverhalten an Ihrem Absatzmarkt ändert, dann kann man die alten Zahlen nicht einfach nach vorne übernehmen, man muss anpassen. Nach wie vielen Tagen haben Sie bisher Ihre Eingangsrechnungen in der Historie bezahlt, also Kreditorlaufzeit? Und welche Änderungen sind notwendig, sei es durch die Kreditoren auch gewünscht, was das Zahlungsverhalten bei Ihren Lieferanten angeht? Also die Debitorenlaufzeit ist ein ganz wichtiger Indikator bei den Ausgangsrechnungen, Ihren Rechnungen also, und die Kreditorenlaufzeit natürlich bei der Zahlungsmoral von Ihnen, also wie schnell wollen Sie Ihre Rechnungen begleichen. Haben Sie das in der Finanzplanung das Thema Umsatzsteuer ausgiebig berücksichtigt? Stichwort Bruttobeträge planen und vor allen Dingen auch die Zahlerszeit verzögern, abzuführen, ist ganz spannend übrigens dann, wenn Sie kein lineares Geschäft haben. Also wenn Sie jeden Monat den gleichen Umsatz haben oder fakturieren und jeden Monat die gleichen Kosten, dann ist es am Ende fast egal, weil es ein durchlaufender Posten ist, der jeden Monat zur gleichen Liquiditätsbelastung führt. Gegenstück, wenn Sie sehr, sehr saisonal geprägt sind, dann macht das Thema Umsatzsteuer auf das Konto, auf die Konto- und Anspruchnahme schon einen Rieseneffekt aus, sollte also abgebildet werden. Fünftes Beispiel, fünfte Gewissensfrage. Wurden die relevanten Saldenvorträge, zum Beispiel Debitorenvortrag, Kreditorenvortrag, Vorträge aus den sonstigen Vermögen oder sonstigen Verbindlichkeiten, aber auch den Rückstellungen berücksichtigt und sich die hieraus ergebenden Zahlungszu- oder Abflüsse eingeplant? Mag jetzt etwas abstrakt klingen, ist aber ganz einfach. Wenn Sie zum Beispiel Ende eines Monats März Ihren Monat abschließen, dann haben Sie in aller Regel offene Forderungen. Und ich will mal hoffen, dass auch die Gelder kommen. Also müssen in der Planung auch diese Geldeingänge berücksichtigt werden. Und das, was auf der Einnahmenseite gilt, gilt natürlich auf der Ausgabenseite, Beispiel Kreditoren, genauso. Wie oft habe ich es erlebt? Da wurden zwar tolle Steuerrückstellungen gebildet, also Steuerrückstellung heißt ja, man hat einen künftigen Aufwand vorgezogen, weil man in der Steuernachzahlung zu rechnen ist, das ist auch gut gemacht worden. In der Finanzplanung ist er vergessen worden, dass die Nachzahlung kommt, dann ist die Finanzplanung natürlich am Ende falsch. Und solche Themen, das sind relevante Positionen, die die Saldenvorträge betreffen, zumindest in den Sachen, wo sie liquiditätsmäßig künftig wirksam werden. Sechstens. Sind die eingeplanten Steuervorauszahlungen halbwegs realistisch? Mein Tipp wäre hier, das Thema Steuern immer mit Ihrer steuerlichen Begleitung abzustimmen, weil das die Fachkräfte sind, die das auch beurteilen können. Achtens, haben Sie Ihre Investitionen vor? Wenn ja, dann müssen Sie natürlich in die Finanzplanung eingebaut entsprechend werden. Neuntens, wenn Sie bereits über Finanzierungen verfügen, das ist ja oftmals so, oder neue Investitionen vorhaben, denken Sie bitte daran, dass Sie Tilgung einplanen der Darlehen und die Tilgung auch ausreichend hoch bemessen, dass also kein Fehler drin ist. Denn auch da, gerade die externen Finanzpartner schauen natürlich sehr stark, dass das Fremdkapital zurückführt und die Tilgungsleistungen sollten auch mit solchen Plan-Tilgungsübersichten übereinstimmen. Wurden auch Geldeingänge berücksichtigt, die aus Abschlagsrechnungen kommen? Denn die müssen ja in den Einnahmen enthalten sein. Ist natürlich vor allen Dingen für diejenigen unter Ihnen ein Thema, die sehr stark im Produktionsgewerbe sind, Baubereich beispielsweise, wo ja diese Abschläge, also auch Akontozahlung genannt, ein ganz wesentliches Medium sind, um die Liquidität aufrecht zu erhalten. Wenn Sie Software benutzen oder auch selber sich ein Planungsmodul basteln, was auch in Ordnung ist, schauen Sie mal, dass der hinterlegte Algorithmus, also die Abweichung von den Umsätzen, zum Beispiel auf die Einnahmen oder Aufwendungen auf die Ausgaben, auch mit Ihrer Realität übereinstimmt. Wir erleben oftmals, dass es zwar Algorithmen gibt, die benutzen wir auch, aber der Kunde doch andere Modalitäten hat, weil beispielsweise nur am 15. des Monats und am 30. des Monats ein Rechnungslegungslauf durchgeführt wird, dann muss man die Algorithmen meistens anpassen. Also Ziel ist ja nicht, irgendwas hinzukleistern, sondern Ziel der Planung sollte es ja sein, Ihr Unternehmen auch möglichst korrekt abzubilden. Wurden die Annahmen, ein ganz wichtiger Punkt, die zu der Finanzplanung geführt haben, auch vernünftig dokumentiert und zwar so, dass Sie auch später noch nachvollziehen können, warum Sie welche Liquiditätsströme eingeplant haben. Ein ganz wichtiges Kriterium übrigens, wenn eine Planung durch einen Dritten gelesen werden muss, denn so Zahlentabellen können wahre Friedhöfe sein, man muss sie auch lesen können und dazu ist eine gesunde Dokumentation unabdingbar. Vielleicht eine letzte Frage. Wurden die Saldenvorträge auch regelmäßig oder stichprobenartig einmal mit der letzten Summe- und Saldenliste verglichen? Denn passiert auch schon mal schnell, man hat einen Vortragswert drin, zum Beispiel Debitoren 1 Million. Diese Summe zeigt aber nur 700.000 Euro, weil etwas korrigiert worden ist. Auch das darf nicht sein, dann ist natürlich die Planung entsprechend anzupassen. Nach diesen Aufzählungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie sicherlich mal wieder eins festgestellt. Vollständig ist die Aufzählung nicht, aber es zeigt schon, es sind viele Punkte, die am Ende mit zu berücksichtigen sind. Das Entscheidende ist ja, wir wollten Ihnen mit diesen Punkten ein Gefühl dafür vermitteln, welche Aspekte eigentlich in einer Finanzplanung verifiziert werden sollten. Und das ist ja nur ein Beispiel, das sind ja nur Beispiele gewesen. Nochmals die Empfehlung, wenn Sie Planzahlen erstellen, bei der Finanzplanung, genau wie bei der Ertragsplanung, dokumentieren Sie die Prämissen so, dass Sie jederzeit nachvollziehen können, warum Sie die Werte angenommen haben. Denn nur so kann man am Ende für sich selber auch entsprechende Rückschlüsse daraus ziehen. Lassen Sie uns abschließend noch ein paar Worte zum Thema Bilanzplanung verlieren. Bei Großkonzernen, das ist allgemein so, bestehen klare Vorstellungen, wie die künftige Bilanz auszusehen hat, also Eigenkapital, Verschuldungsreduktion und so weiter. Das ist im Mittelstand oftmals nicht der Fall. Von daher hat die Bilanzplanung in Form von ich plane meine Zielbilanz eher eine untergeordnete Bedeutung. Aber es hat sich trotzdem in der Praxis schwer bewährt, auch die bilanzielle Entwicklung Ihres Unternehmens in den nächsten Jahren einmal aufzuzeigen. Dies mag zwar sehr komplex klingen, ist aber eigentlich recht einfach lösbar, denn Sie brauchen eigentlich nur die Schlusssalden der letzten Zwischenbilanz, also beispielsweise der BWA per März, wenn Sie die Planung im April beginnen können, und nehmen dann diese Schlusssalden, ich will es mal am Beispiel Anlagevermögen festmachen, und addiere zu diesen Schlusssalden das, was das Anlagevermögen erhöht. Das sind eigentlich nur die geplanten Investitionen, also die müssten dann praktisch zum Eröffnungsbilanzwert addiert werden. und ziehen dann die Positionen ab, die das Anlagevermögen in der Planperiode reduzieren. Ja, beim Anlagevermögen ist das die Abschreibung oder auch vielleicht der Restbuchwert, sofern Sie einen Verkauf planen. Und wenn Sie die drei Größen addieren, also Eröffnungswert, geplante Zugänge, geplante Abgänge, erhalten Sie rechnerisch ein Bilanzsaldo fürs Anlagevermögen. Das kann man jeden Monat machen, für alle Positionen, bei den Darlehen, beim Eigenkapital und so weiter. Und mal kommen diese Veränderungen aus der Ertragsplanung raus, mal kommen die Veränderungen aus der Finanzplanung raus und mal aus beiden Positionen, hängt von der Bilanzposition ab. Und am Ende geben sich so rechnerisch an jedem Monatsende praktisch die Salden, die dann eine Bilanz zum Stichtag haben müsste. Ist eigentlich vergleichsweise simpel. Vielleicht kommt Ihnen jetzt auch eine Idee, wozu die Bilanzplanung noch verwendet werden kann. Sie ahnen es vermutlich. Die Bilanz auf der Aktivseite ändert sich ja von Monat zu Monat und damit ändert sich auch die Bilanzsumme. Das Gleiche passiert auf der Passivseite, also wenn Sie das Bilanzbild vor Augen haben, der rechten Seite genauso. Und in der Summe, wenn die Planung in sich schlüssig ist, dann müssen die Bilanzsummen sich eigentlich synchron entwickeln. Also wenn die Aktivseite vom Monat März auf April ansteigt, dann muss dieser Anstieg auf der Passivseite sich irgendwo niederspiegeln, sodass die Bilanzsummen gleich sind. Wenn also die Bilanzsummen in der Planung jeden Monat gleich sind, das sollten sie sein, dann kann die Planung zumindest handwerklich nicht ganz falsch sein, denn dann würden sie Bilanzsummendifferenzen bekommen. Das ist eigentlich der Haupteffekt der Bilanzplanung. Und ein zweites noch, Sie können an der Bilanz sehr viel schneller erkennen, wo es Abweichungen gibt oder welche Auffälligkeiten da sind oder auch Fehler im Saisonverkauf, als in Einzelplanung, Ertrage, Finanzplanung, sodass Ihnen die Planbilanz auch sehr stark hilft, am Ende ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Planzahlen als realistisch angesehen werden können oder nicht. Im nächsten Beitrag gebe ich Ihnen noch ein paar Tipps zu relevanten Planungsstandards. Ich gehe kurz auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Planung des BDU ein und auch vor allen Dingen auch nochmal das Thema Soll-Ist-Vergleiche, weil ich davon auch in der Summe sehr viel halte und das kann mein Team auch bestätigen. Die Planung ist so gut, wie sie will. Die Realität läuft wahrscheinlich eh etwas anders, als ist die Reflexion zwischen den geplanten Werten und den aktuellen Werten ganz entscheidend. Also auch hier, ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, im nächsten und letzten Beitrag zum Thema Planung. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf.